Da fühle ich mich natürlich geehrt, darf jetzt die Premiere in Anspruch nehmen. Das Thema von heute ist wehrlos, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt. Und es ist nicht ganz selbstverständlich, was jetzt wehrlos mit Weihnachten zu tun hat. In unserer Gottesdienstserie geht es ja darum, was wäre, wenn Weihnachten eben nicht Weihnachten wäre. Wenn Jesus eben nicht auf die Welt wäre gekommen. Und ich behaupte, wenn das so wäre, dann wären wir Gott wehrlos ausgeliefert. Das Gefühl von Wehrlosigkeit habt ihr sicher alle schon erlebt. Ich zum Beispiel auch. Das ist jetzt schon relativ lang her. Da bin ich mit meiner Familie in die Ferien auf Italien. Da sind wir dort auf einem Campingplatz. Also da war ich wirklich noch so ein kleiner Stümper. Und dann hat es dort die WC-Anlage und ich bin in das WC rein. Ich habe die Tür beschlossen und als ich dann wieder rauskommen wollte, ist die Tür nicht mehr aufgegangen. Hat einfach geklemmt und ich bin da, habe probiert und probiert, aber es ist einfach nicht gegangen. Ich konnte nichts machen, um aus dieser Kabine wieder rauszukommen. Und dann bin ich in dieser WC-Kabine gewesen, irgendwo in Italien. Niemand hat verstanden, was ich gesagt habe, wenn ich überhaupt so etwas gesagt habe, weil ich mich natürlich nicht getraut habe als so kleiner Hösler. Und in dem Moment bin ich komplett wehrlos gewesen. Ich habe mich komplett wehrlos gefühlt. Ich konnte nichts machen. Meine Macht einfach nicht ausgereicht, um irgendetwas zu machen, um dort wieder rauszukommen. Offensichtlich bin ich wieder rausgekommen, irgendwann. Meine Mutter hat sich dann irgendwann gefragt, wo ich bin. Und ich habe jemanden geholt, der mich dort wieder rausbringen konnte. Und so Wehrlosigkeit ist ja nicht etwas, was wir extrem positiv assoziieren. Aber ich glaube, es kann etwas Positives bewirken. Nämlich Demut. Wenn wir daran denken, wir sind Gott ausgeliefert, dann haben wir wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass wir wehrlos sind. Wir haben wahrscheinlich nicht das Gefühl von Wehrlosigkeit, das ich jetzt beschrieben habe, das uns dann irgendwie füllt, wenn wir sagen, wir sind Gott ausgeliefert. Glücklicherweise haben wir in der Bibel ein ganzes Testament mit Geschichten, wo Jesus noch nicht da war, wo beschrieben, wie es ist, Gott ausgeliefert zu sein. Und heute schauen wir eine von diesen Geschichten ein bisschen genauer an. Ich lese euch die vorlesen. Die steht im 5. Mose 2, 30 bis 36. Aber Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht durch sein Land ziehen lassen. Denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist hartnäckig gemacht und sein Herz verstockt, um ihn in deine Hand zu geben, wie es heute der Fall ist. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sihon samt seinem Land vor dir dahin zu geben. Fange an, es in Besitz zu nehmen, damit du sein Land besitzt. Und Sihon zog aus, uns entgegen, er und sein ganzes Volk zum Kampf bei Jahas. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, sodass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Und wir nahmen zu der Zeit alle seine Städte ein und wir vollstreckten den Bann jeder Stadt an den Männern, Frauen, Kindern und ließen keinen übrig, der entkommen wäre. Nur das Vieh erbeuteten wir für uns und das Beutegut aus den Städten, die wir einnahmen. Von Aroer an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und von der Stadt im Tal bis nach Gilead war uns keine Stadt zu fest. Der Herr, unser Gott, gab alles vor uns dahin. Das ist jetzt eigentlich nicht gerade eine Stelle, wo man so als Aushängeschild für uns Christen würde zitieren. Ziemlich brutal, was hier passiert. Noch kurz zum Kontext. Das sind die Israeliten, das Volk Israel, das jedes Land ziehen will. Und für das müssen sie natürlich ganz viele andere Völker durchqueren. Und dann haben sie zuerst eigentlich friedlich gefragt, den König, ob sie durchziehen dürfen. Sie würden für alles zahlen, was sie brauchen. Und wie es hier steht, hat Gott das Herz vom König verstockt und es ihnen, so dass er es ihnen nicht erlaubt. Weil er wollte, dass die Israeliten das Land einnehmen. Und eben auch alle Bevölkerung umbringen und niemand übrig lassen. Man könnte jetzt begründen, warum das so ist, aber um das geht es heute eigentlich nicht. Mir ist wichtig, was für eine Rolle würden wir jetzt in dieser Geschichte einnehmen, wenn es Jesus nicht gäbe. Wäre das die Rolle vom Volk Gottes, von Israel? Nein, es wäre die Rolle der Heiden. Das Vertrauen von dem Volk von Sihon, von diesen Amoriten. Und dann könnte es ganz so gut heissen, anstatt dass jetzt Israel hat müssen durch das Volk von denen ziehen, hat es dann auch heissen, ja, sie müssen durch die Schweiz ziehen und wir sind dort im Weg. Und dann hat Gott das Herz von unserem König verstockt. Das heisst, es war eben der Roger Federer, war, der mit dieser Schweizer Armee den Israeliten wäre entgegengezogen. Und dann hätten wir die Strafe müssen erleiden, die die Amoriter jetzt erlitten haben. Und niemand, keine Armee auf dieser Welt, könnte Gott die Stirn bieten, wenn er mit seinem Volk ist und das Volk ihm angreift. Es ist in diesem Kampf nicht der einzige Israelit gestorben, aber das ganze Volk der Amoriter. Ich weiß nicht, ob wir uns das heute noch so bewusst sind. Heute leben wir in dieser Blase aus Sicherheit. Wir leben in einem Haus, das auf Felsen steht. Und für uns ist klar, in dieser Blase werden wir immer bleiben. Es ist wunderbar, wir können einfach vor uns hertreiben. Aber was ist außerhalb von dieser Pracht? Macht. Macht. Die Blase treibt in einem riesigen Fluss. Und wenn sie platzt, ist mit uns Schluss. Wie klein sind wir? Wie gross ist Gott? Er kann mit uns machen, was er will. Wir sind ein Erbschen in einer Flut, ein Steckchen in einer Glut, ein Blättchen im Sturm, wie ein kleiner Wurm unter Gottes Schuhe. Nichts können wir tun. Sein Wissen ist unendlich, unnahbar. Seine Kraft ist gewaltig, unfassbar. Sein Wille ist souverän, unfehlbar. Gott ist nicht vorhersehbar. Wenn die Blase und die Welt zerplatzt und die Fluten vom Himmel fallen, dann wird alles begraben und sogar die Engel voranschreien. Hat Gott uns nicht mit sich versöhnt und die Menschen ihn weiterhin verhöhnt, wer gäbe uns denn die Sicherheit, dass keine zweite Sintflut vor uns steht? Wir reden häufig von dieser Liebe. Und heute haben wir ja alles Recht dazu. Aber gäbe es Jesus nicht, hat Gott uns die Liebe nicht in dieser Art bewiesen. Und dann gäbe es vielleicht andere Eigenschaften von Gott, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten. Zum Beispiel Allwissenheit. Allwissenheit, das ist so etwas, was wir heutzutage einfach annehmen als Fakt. Ja, Gott ist allwissend. Verstehen wir noch, was Allwissenheit eigentlich bedeutet? Ich habe mich schon gefragt, wie es eigentlich wäre, die Welt zu betrachten, wie Gott sie sieht. Und das ist eine ziemlich abstrakte Vorstellung. Ich probiere das jetzt ein bisschen zu veranschaulichen. Konzentrieren wir uns einfach mal auf einen Sinn von Gott. Wir haben ja 5 Sinne. Gott hat vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Aber konzentrieren wir uns einfach mal auf das Schauen. Nur auf das Sehen. Was sieht Gott alles? Die einfache Antwort wäre jetzt alles. Ist ja allwissend. Er sieht jedes Gräsli auf dieser Welt, aus jedem Blickwinkel. Er sieht jedes Dreckhäufel, jedes Sandkörnli, genau wie es ist. Und nicht nur von außen, er sieht sogar drin, er sieht seine Zusammensetzung. Und alles gleichzeitig aus jedem Blickwinkel. Das allein ist schon eine unglaubliche Menge an Informationen. Aber viel mehr wird es ja noch, wenn wir in Betracht ziehen, dass Gott ja nicht nur die Gegenwart sieht, er sieht ja auch die Vergangenheit. Das heisst, er sieht, wie das Dreckhäufchen vor 1000 Jahren hat ausgesehen. Und er sieht es heute noch, als wäre es immer noch so. Er sieht es genauso gegenwärtig wie die Gegenwart. Er sieht jedes Atom, wie sich es im Verlauf der Geschichte verändert hat. Von was es war, was es ist worden. Er sieht den ganzen Verlauf der Geschichte genauso deutlich, als wäre es heute. Aber richtig abstrakt wird es dann, wenn wir noch in Betracht ziehen, dass er ja auch die Zukunft kennt. Das heisst nicht einfach, dass er weiss, was ihre Stunde wird sein. Das ist das eine. Er weiss aber auch, was ihre Stunde könnte sein. Also wenn ich jetzt ich würde entschließen, ja, ich höre jetzt auf reden und hocke jetzt wieder ab, ich glaube, dann würde ihre Stunde die Welt oder zumindest das hier ein bisschen anders aussehen, als wenn ich weiterrede. Und so kann jeder Mensch auf dieser Welt die Geschichte verändern. Und Gott sieht alle Möglichkeiten von allen Entscheidungen, die Menschen treffen können. Also wenn ich das Blatt hier am Boden fallen und nachher der Kari vielleicht so macht, dann könnte es sein, dass die Welt in einer Stunde anders aussieht. Und Gott kennt alle Möglichkeiten, wie sie in Zukunft sein können. Ein bisschen kompliziert. Die, die gerne Science Fiction haben und vielleicht schon Filme gesehen haben und Bücher gelesen haben, wo es um Zeitreisen geht, die können das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Und da ist ja auch immer so, wenn man zurückreist in die Vergangenheit, dort etwas ändert, weiss man nie, was einem erwartet, wenn man wieder zurück in die Gegenwart kommt. Und Gott weiss das. Gott weiss, was die Welt wie wird beeinflussen. Was wollte ich mit dem sagen? Für Gott ist es kein Problem zu wissen, was in mir vorgeht. Gott kennt mich genauso durch und durch, wie er alles andere kennt. Er weiss jede Entscheidung, die ich je getroffen habe. Er weiss jede Entscheidung, die ich je werde treffen, die ich je könnte treffen. Er kennt jeden Fehler, den ich schon gemacht habe. Er kennt mich durch und durch. Und nur schon das Wissen allein macht schon eine gewisse Wehrlosigkeit. Wir werden komplett durchschaut und es gibt keinen Ort, wo wir her könnten, um uns dem entziehen. Wir können nicht irgendwo in ein stilles Räumchen gehen und das Gefühl haben, jetzt sind wir allein. Gott ist immer dort und Gott sieht uns immer. Wir können uns nicht vor ihm verstecken. Eine andere Eigenschaft von Gott, die uns vielleicht auch mehr bewusst wäre, ist seine Allmacht. Das ist auch so ein Begriff. Ja, Gott ist allmächtig, er kann alles machen, aber was bedeutet das? Ihr habt sicher alle schon mal so ein richtiges Gewitter erlebt. Letzte Nacht hat es ziemlich gestürmt. Das ist vielleicht das Stärkste, was ihr schon mal erlebt habt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, ihr steht auf einem Hügel. Macht am besten die Augen zu. Das ist dann ein bisschen einfacher, um sich die Bilder in den Kopf zu rufen. Ihr steht also auf diesem Hügel und ihr schaut um, seht die ganze Landschaft. Bäume, Wälder, Dörfer, Flüsse. Und es geht der Wind. Und der Wind bläst euch ins Gesicht. Es wird kühl. Ihr hört, wie das Laub über den Weg raschelt, so als würde es vor irgendetwas fliehen, was vielleicht noch kommt. Und jetzt hört ihr auch einen Donner. Noch ist er in der Ferne, aber das mächtige Grollen rollt durch die ganze Landschaft, hinter jedem Baum, hinter jedes Haus und dringt euch in die Ohren. Ihr hört auch das Rascheln der Blätter im Wald. Und ihr schaut in den Himmel und ihr seht dunkle Wolken. Ihr seht, wie sich ganz viele dunkle Wolken zusammenziehen zu einem riesigen Gewitteramboss. Und an einem Ort ist noch ein Wolkenloch. Und ein Sonnenstrahl scheint vor euch auf die Wiese. Und ihr seht, wie sich die Gräsli beugen im Wind. Aber schon geht auch das Wolkenloch zu und es wird dunkel. Es ist zwar noch mitten am Nami, aber es ist so dunkel, als wäre die Abenddämmerung schon eingebrochen. Und es ist die Stimmung, die man mit Wort fast nicht beschreiben kann. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Das, was ist, kurz bevor ein Gewitter kommt. Und jetzt geht nach der ersten Tropfen aufs Gesicht. Aber der Wind ist schon so stark, dass es nicht wieder wegblasst und das Einzige, was übrig bleibt, ist eine feuchte Spur auf eurer Backe. Und der erste Blitz erscheint am Himmel. Wie ein leuchtend silbriges Band, wie ein Strich, der eine zitternde Hand über den Himmel gekritzelt hat und wieder ausgelöscht. Und darauf folgt ein Knall wie von einem Kanonenschuss. Und ihr zuckt zusammen, obwohl ihr eigentlich gewusst habt, jetzt kommt der Donner, aber er war viel lauter, als ihr es erwartet habt. Und der Regen wird stärker. Und der Wind wird auch stärker. Und das beides vermischt sich. Der Regen kommt jetzt schon von vorne. Ihr werdet komplett nass. Der Regen dringt durch eure Kleider und legt sich wie ein feuchter Schleier aus Kälte auf eure Haut. Und das Rauschen vom Regen dröhnt euch in den Ohren und alle Kräfte von Wind, Wasser und Blitz und Donner vereinen sich zu einem gewaltigen Gewitter. Ein ganzes Heer von Blitzen prasselt auf die Erde ein, wie dutzende weisse Schlangen, die sich erbarmungslos auf ihr Opfer stürzen. Und gefolgt von dem kommt ein Konzert von Donner, das alles andere übertönt. Und die ätzende Mischung aus Regen und Wind peitscht euch ins Gesicht und droht euch fast von den Füßen zu reissen. Ihr seid mitten in einem Gewitter. Und in solchen Momenten erkennen wir einen Bruchteil von dieser Kraft von Gott. Die sie noch zuhören, können die Augen jetzt wieder auftun. Und dann denke ich mir, schon gebig bin ich mit dem versöhnt, der das unter Kontrolle hat. Aber wenn die Krippe eben leer wäre, wäre ich das nicht. dann wäre ich dem Gott, der die Macht kontrolliert, ausgeliefert. Dann könnte mich an jeder Zeit irgendwie einen Blitz treffen. Oder irgendein Baum könnte umfallen und mich zerquetschen. Man redet zu Recht von Gottesfurcht. Der Begriff ist ein bisschen verschwunden in der letzten Zeit. Aber ich glaube, wenn wir nicht versöhnt wären mit Gott, dann müssten wir uns vor ihm fürchten. Und er wäre das Einzige, was wir fürchten müssten. Wer hat ja alles unter Kontrolle? Ich weiß nicht, ob uns klar ist, wer der Gott eigentlich ist. Wer ist der Gott, der die Bibel beschreibt? Er ist der Gott, der lebt, der Erde und Himmel zusammenhält. Gross und mächtig, stark und prächtig. Er hat die Sonne gemacht und die Erde erhält. Jedes Atom hat genau seinen Platz gestellt. Die ganze Schöpfung hat er gemacht und ein riesiges Werk vollbracht. Wenn es darum geht, Gottes Macht zu beschreiben, dann kommt unsere Sprache an ihre Grenzen. Und ich habe ja gerne Wörter, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, aber irgendwann komme ich auch nicht mehr weiter. Und ich bin nicht der Erste, der das Problem hat. In den Psalmen lesen wir ganz viele Beispiele, wo es um Gottes Macht geht und seine Allwissenheit. Ich werde euch jetzt ein paar von denen vorlesen. Das erste ist im Psalm 139, Verse 1 bis 12. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon, genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre das tiefste Dunkel so hell wie das Licht. Gott sieht uns immer und überall. Gott ist allwissend und er schaut uns immer. Ein zweites Beispiel. Psalm 18, Verse 7 bis 16. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten, erbebten, und denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund. Glühende Kohlen brachen hervor. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Unter seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einem Cherubengel. Auf ihm flog er daher, schwebte herab auf Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsum verhüllte, und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren von Wasser. Strahlender Glanz umgab ihn, Wolken gingen daraus hervor, Hagel und glühende Kohlen prasselten nieder. Dann ließ der Herr den Donner am Himmel erdröhnen, er, der höchste Gott, ließ seine Stimme erschallen. Und wieder folgten Hagel und glühende Kohlen. Er schoss seine Pfeile ab und zerstreute seine Feinde. Seine Blitze brachten sie in Verwirrung. Da wurde der Grund der Gewässer sichtbar und die Fundamente des Erdkreises enthüllten sich. Durch dein Schelten und Drohen, Herr, hast du dein zorniges und durch dein zorniges Schnauben. Gott ist allmächtig. Ich glaube, mehr muss ich zu dem gar nicht sagen. Noch ein drittes Beispiel. Ebenfalls Psalm 18, Vers 31. Was für ein wunderbarer Gott! Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Gottes Handeln ist vollkommen. Alles, was er sagt, ist wahr. alles, was er sagt, ist rein. Und das ist so, weil Gott überhaupt zuerst der Maßstab dran ist, was richtig ist und was gut ist. Gott bestimmt, was gut ist. Also wenn Gott etwas macht, dann ist es per Definition perfekt. Gott macht nie einen Fehler, das ist gar nicht möglich. Wenn Gott allmächtig und allwissend ist und souverän, dann kann Gott gar keinen Fehler machen. Dann könnte man jetzt sagen, ja, ist der Gott willkürlich, wenn er ein ganzes Volk auslöscht? Wie wir in der ersten Bibelstelle gesehen haben, die ich euch erzählt habe. Es gibt nur etwas, was Gott irgendwie binden kann. Und das ist sein eigener Charakter. Ich fasse nochmal zusammen. Gott ist allmächtig, allwissend. Er ist souverän. Er ist riesig. Wir sind im Vergleich zu ihm komplett wehrlos. Wir sind nicht gerecht für Gott ohne Jesus. Wenn die Krippe leer wäre gewesen, wenn sie leer wäre gewesen, dann wären wir ihm ausgeliefert. Psalm 14 sagt sehr deutlich, es gibt keinen, der Gutes tut. Niemand ist von sich aus gerecht vor Gott. Und jetzt müssten wir die Konsequenzen tragen. Und wenn die Amoriter jetzt noch da wären, dann könnten sie wahrscheinlich sagen, dass sie nicht so angenehm sind. Jetzt hat aber Gott etwas gemacht, um uns die Konsequenzen zu ersparen. Und zwar ist der allmächtige Gott, der riesige Gott, auf unsere Welt gekommen in Form von einem wehrlosen Menschenbaby. Er hat sich selber komplett wehrlos gemacht. Er hat sich uns ausgeliefert. Er hat sich unserem Willen ausgeliefert, unserer Bosheit. Er ist allmächtig und macht sich so klein. Und so gross wie der Kontrast ist, so gross ist seine Liebe. Und umso grösser wir Gott sehen, umso grösser sehen wir dann auch seine Liebe. Weil seine Liebe muss grösser sein als der Kontrast zwischen einem allmächtigen Gott und einem wehrlosen Menschenbaby. Und so gross ist auch die Bedeutung von Weihnachten. Das ist das, was wir glauben, ist an Weihnachten passiert. Der allmächtige Gott ist als Mensch auf die Welt gekommen. Als wehrloser Mensch. Und Weihnachten bildet der Auftakt zu seinem Rettungsplan. An diesem Tag hat er angefangen, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und was mich beeindruckt, ist, dass Gott an diesem Plan immer hat festgehalten hat. Er ist ja trotzdem noch allmächtig. Er hat jederzeit können sagen, nein, die bösen Menschen brauche ich nicht zu retten, weil das müsste er nicht. Er müsste gar nichts. Gott macht alles freiwillig, wir können ihn nicht zwingen. Aber er hat sich entschlossen, an seiner wehrlosen Form festzuhalten. Und das, obwohl die Menschen ihn haben gefoltert, verhöhnt. Er hat jederzeit einfach von dem Kreuz absteigen, wenn er hat wollen. Er hat jederzeit mit dem Finger schnippen und die ganze Welt wäre zu Staub zerfallen. Aber das hat er nicht gemacht. Es ist ja schwierig, sich zu vorstellen, was wäre, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre. Aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich dieser Folter zu entziehen, wenn ich die Möglichkeit hätte, nicht zu zeigen, ja, ich könnte schon. Die hätte ich spätestens dann gemacht, als ich kurz vor dem Sterben am Kreuz wäre gehangen. Aber Jesus nicht. Er hat durchgehalten bis zum Schluss, bis in den Tod. Ich habe vorhin kurz angedeutet, das Einzige, was Gott binden kann, sind seine eigenen Charaktereigenschaften. Die Liebe ist so eine Eigenschaft. Gott wird nie seinem Charakter widersprechen. Er macht nichts, was seinem Charakter widerspricht. Gott ist allwissend. Gott ist allmächtig. Gott ist souverän. Aber Gott ist auch gerecht. Und er liebt uns. Das sind beide so Eigenschaften, die Gott hat. Und was häufig für uns verwirrend ist, ist, dass im Alten Testament Gott sich so als ein anderer Gott zeigt als im Neuen Testament. Im Alten Testament kommt irgendwie sehr wenig von dieser Liebe zur Geltung und sehr viel von dieser Macht. Es gibt sogar Leute, die sind so weit gegangen und haben gesagt, ja, der Gott vom Alten Testament und der vom Neuen Testament sind nicht die gleichen. Das kann gar nicht sein. Aber ich glaube, wenn wir an das Buch hier glauben, dann müssen wir auch an das Neue sowie auch an das Alte glauben. Das ist der gleiche Gott. Durch die ganze Menschheitsgeschichte, er ist immer noch gleich. Vor 3000 Jahren ist er gleich wie heute und in 3000 Jahren wird er immer noch gleich sein. Gott verändert sich nicht. Und die Stelle, wie eben 5. Mose 32 bis 36, sind so Stellen, wo wir häufig den Drang haben, es einfach zu überlesen. Weil wir sie nicht verstehen, weil es nicht in unser Gottesbild passt. Aber wir können Gott nicht in unser eigenes Bild hineinzwängen. Gott übersteigt unser Bild bei weitem. Und wir müssen uns nicht für seine Taten schämen. Gott ist souverän. Er macht es richtig, nicht mehr. Wir können nicht beurteilen, hey, das ist nicht gut. Wenn wir das so sehen und es von seinem Willen abweicht, dann sind wir die, die nicht gut sind. Ich gebe euch jetzt gleich noch ein paar Gründe, geben, warum Gott in dieser Stelle 2. Mose 30 bis 36 das Volk ausgelöscht hat. Ein Grund ist, dass es nicht einfach ein willkürlicher Völkermord war, sondern ein Urteil, eine Bestrafung. Das Volk hat abscheulich gelebt. Es hat zum Beispiel Kinderopfer gebracht. Es hat alles gemacht, was Gott nicht will. Es hat das gemacht, was am meisten von seinem Willen würde abweichen. Im 1. Mose 15,16 steht, er kann das Volk Israel noch nicht in ihr Land führen, weil die Bewohner von diesem Land noch zu wenig schuldig sind. Er hat dem Volk ewig Zeit gegeben, ihm lange Zeit gegeben, wieder umzukehren. Und erst, als sie es wirklich nicht mehr wollten, als sie einfach zu weit gegangen, erst dann hat er das Urteil an ihnen vollstreckt. Gott hat dem Volk Israel versprochen, sie werden in das Land zurückkommen. Und an das hat er sich gehalten. Gott hat einen Bund gehabt mit den Israeliten. Was ist ein Bund? Ein Bund ist ein Versprechen. Und Gott hält seine Versprechen. Schon im 1. Mose 15 hat er das am Abraham versprochen. Und er hat den Bund nochmal erneuert im 2. Mose 19,8 mit dem ganzen Volk von Israel. Und das Krasse ist, durch das Menschwerden von Gott haben wir jetzt auch einen Bund mit ihm. Lukas 22,20. Wir haben einen Bund mit Gott. Und das bewirkt jetzt einen ganz krassen Rollenwechsel in dieser Geschichte von 5. Mose 32. Wir sind jetzt nicht mehr in der Rolle von diesen Heiden, nein, wir sind jetzt in der Rolle vom Volk von Gott. Wir sind jetzt nicht mehr die bestraft werden, sondern die zu Gott gehören. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ich glaube, wenn wir die Geschichte von Israel anschauen, hat es sehr viel mehr mit unserem Leben gemeinsam, als wir denken. Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Er hat sich ihnen gezeigt als lebendiger Gott. Er hat mit ihnen geredet, er hat zu ihnen geredet, er hat ihnen Gebot gegeben, er hat ihnen Versprechen gegeben. Und er hat Wunder da bei ihnen, grosse Wunder, die wir uns schon fast nicht mehr vorstellen können, dass Gott da ein Meer teilt, dass er ganze Stadtmauer einfach einfallen oder Brot vom Himmel fallen. Das hat er alles gemacht bei ihnen. Und er hat ihnen ein riesiges Geschenk gegeben. Er hat sie in das gelobte Land hineingeführt. Und dort haben sie alles gehabt. Und wenn wir so den Anfang der Bibel lesen, wo das Volk Israel beschrieben wird, dann denken wir uns wahrscheinlich einfach so, die sind doof, die Israeliten. Jetzt macht Gott so grosse Wunder und gleich wenden sie sich immer wieder von ihm ab. Und das steht, sie wenden sich immer wieder von ihm ab, immer gehen sie wieder irgendwelche Götzen anbeten, von denen sie kein Indiz haben, dass die irgendwie leben würden. Aber gleich machen sie es. Da denke ich mir doch, also wenn ich an dieser Stelle wäre, dann würde ich es besser machen. Am Ende vom 5. Mose gibt es so ein Lied. Und in diesem Lied tut Gott prophezeien, was die Israeliten werden machen. Und sie werden sich auf ihrem Geschenk ausruhen, was man im Verlauf der Bibel auch sehen. Sie haben das alles bekommen und denken sich, ja, jetzt habe ich alles, was ich brauche, jetzt brauche ich Gott ja nicht mehr. Jetzt habe ich alles. Und ich glaube, bei uns ist es eigentlich genauso. Wir können zwar sagen, ja, wenn Gott so grosse Wunder wird tun wie bei den Israeliten, dann wäre es ja kein Problem, an Gott zu glauben. Aber es ist nicht das Menschwerden von einem allmächtigen Gott viel ein grösseres Wunder als irgendein Meer, das sich teilt. Gott hat auch uns aus der Sklaverei befreit. Nicht aus der physischen Sklaverei, sondern aus der Sklaverei von Sünde, von Gier. Und er redet auch heute zu uns. Und zwar nicht mehr einfach durch einen Prophet, sondern zu jedem ganz persönlich. Wir haben ein ganzes Buch voll Versprechen. Und er hält sich an jedes von denen. Und gleich haben wir das Gefühl, ja, bei uns ist es ja nicht mehr so. Und die Israeliten haben Gott gesehen und haben sich von ihm abgewendet. Machen wir etwas anderes. Verdanken wir es Gott besser als die Israeliten? Ruhen wir uns nicht manchmal schon auf dem gewaltigen Geschenk aus, das wir da erfahren haben? Zurück zu dieser Bibelstelle 5. Mose 32. Ich habe vorhin gesagt, jetzt seien wir in der Rolle der Israeliten. Und ich habe mich gefragt, wenn das so ist, wer ist denn in der Rolle der Heiden? Gibt es das überhaupt noch heute? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, die Heiden sind böse Gedanken. Ich glaube, der König Sihon ist heute der Satan höchstpersönlich. Ich komme auf die Idee, weil wir wissen heute, Gott hat das Böse besiegt. Hebräer 2,14. Und so, wie Gott den Israeliten das Volk der Amoriter hergegeben hat, gibt er uns auch das Böse her. Er hat es schon besiegt. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist denen entgegenzuschreiten und nicht Angst haben, wieder weglaufen. Es ist kein einziger Israelit gestorben in diesem Kampf. Es würde auch keiner von uns sterben, wenn wir am Bösen entgegengehen und die Gedanken angreifen. Es gibt viele Beispiele, die so Amoriter könnten sein. Zum Beispiel Gier nach Geld, nach Macht oder auch nach Weisheit. Oder Fondue Chinoise, es ist auch so, irgend so ein Götz, den wir an Weihnachten haben und deswegen völlig die Hauptsache aus dem Blick verlieren manchmal. Gott ist allmächtig. Wir sind ihm gegenüber völlig wehrlos. Und jetzt macht er sich selber wehrlos, um uns zu retten. Und was ist das Resultat aus dem? Das Böse wird wehrlos. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist dem Bösen entgegengehen. Ist die gewaltige Tat nicht genug Ermutigung, das zu machen? Braucht es noch mehr? Muss er uns noch mehr zeigen? Oder können wir das Geschenk nehmen und aus dem muss er das weitergeben? Oder ruhen wir uns auf dem Geschenk aus? Zu dieser Zeit brennen immer Kerzen. Warum nicht auch Feuer in unseren Herzen? Ein Herz, das brennt für Gott. Das ist, was ich will. Und ich frage mich, was mich denn noch abhalten tut. Ist es vielleicht, oder ist es der Mut? Demut. Gott, ich danke dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Ich danke dir, dass du allmächtig bist und dich gleich schwerlos gemacht. Und ich bitte dich, dass wir das mehr dürfen erkennen, dass wir das Ausmaß von deinem Geschenk dürfen verstehen und dass wir demütig werden vor dir. Darum zeigst du dir nicht nur in Liebe, sondern auch in Kraft. Amen.